Gut. Also, es ist wahrscheinlich allen bewusst, es gibt unendlich viele Erziehungsstile und wahrscheinlich sind bis morgen auch 5 neue Bücher rausgekommen, was man alles machen muss und was man auf keinen Fall machen darf und was man alles falsch machen kann. Welches nimmt man? Was würdest du Eltern raten, die kurz davor stehen, Kinder zu haben?
Ja, wir sind ja Christen und deshalb haben wir uns eben auch bewusst entschieden, unsere Kinder gemäß biblischen Standards zu erziehen. Denn Gott ist ja der Schöpfer von unseren Kindern, von dem Leben. Und deshalb hat er uns auch so eine gewisse Gebrauchsanweisung, sprich die Bibel, mitgegeben. Also haben wir es ja gar nicht so schwer. Wir wissen ja dann im Prinzip, was möchte Gott, wie sollen unsere Kinder sein. Und das ist dann so, uns war wichtig, dass unsere Kinder eine richtig enge Beziehung mit Gott haben, dass sie sein Wort lieben, danach handeln, dass sie lernen, Gottes Stimme zu hören, denn wir sind seine Schafe und wir können Gottes Stimme hören, so bekommen wir Weisung für unser Leben. Und uns war auch sehr wichtig, dass unsere Kinder ein Sündenverständnis bekommen, sprich wissen, was ist ein schlechtes Gewissen, wie gehe ich damit um. Und natürlich, dass sie gesunde Persönlichkeiten wären, an denen die Früchte des Geistes sichtbar wären. Jetzt fragen sich manche, Früchte des Geistes? Natürlich, wenn Jesus in uns lebt und der Heilige Geist, haben wir, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, Friede, Freude, seine Fähigkeiten und haben Dankbarkeit, das entsteht in uns. Das ist nicht, dass wir uns entscheiden, jetzt muss das in meinem Leben passieren, sondern durch die enge Beziehung mit Jesus werden diese Früchte mehr sichtbar für andere. Das heißt, wir sind eng verbunden mit Jesus und so entstehen die Früchte. Und das war uns halt sehr wichtig für unsere Kinder. Ein ganz wichtiger Punkt für uns war auch, im Psalm 127, Vers 3 steht ja, Kinder sind eine Gabe des Herrn.
Amen.
So, also heißt das, Gott wollte uns was Gutes tun. Gott wollte uns eine Freude machen mit Kindern und Gaben sollen wir auch genießen. Und für manche ist es so, naja, ist das wirklich was Gutes? Ist schon ganz schön Stress, die Kinder immer und aber ich denke, das sollte man sich immer bewusst machen, Gott wollte uns damit eine Freude machen. Gott meint es gut, wir sollen diese Kinder genießen. So, nun ist ja manchmal so, wie soll ich das denn alleine schaffen? Es geht ja gar nicht alleine, Kinder zu erziehen. Aber wenn Gott uns was gibt, eine Gabe, gibt er uns natürlich auch die Befähigung dazu, diese Kinder richtig zu erziehen. Ich schaffe es nicht alleine, also im Psalm 121, Vers 2 steht, unsere Hilfe kommt von dem Herrn. Also und ganz viele Stellen gibt es in der Bibel, in denen steht, ich lasse dich nicht alleine, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen und ich werde dir helfen. Ganz viele Zusagen von Jesus beziehungsweise Gott auch, dass wir nicht alleine diesen Weg gehen müssen. Und eine Stelle, die ich denke auch für Mütter sehr wichtig ist, ist die im Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Wie macht man das denn dann? Also als Mutter ist es ja schwer, sich irgendwie Zeit zu nehmen. Man hat irgendwie ständig ein Kind und wenn eins gerade ruhig ist, dann schreit das andere.
Genau. Ja. Hier steht ja auch wirklich harren auf den Herrn. Das heißt, wir sollen uns ja auch wirklich Zeit nehmen und mit ihm Gemeinschaft haben. Das stimmt, viele Mütter haben da noch manchmal ein schlechtes Gewissen und sagen, ich habe es jetzt nicht geschafft, war müde, bin eingeschlafen beim Bibellesen. Da finde ich es ganz wichtig, am Anfang zu sagen, wir sind nicht in einer Religion oder müssen irgendwelche Sachen ableisten. Wir haben eine Beziehung zu unserem Vater. Das ist eine gesunde Beziehung. Wir sind gerecht gemacht. Wir müssen uns nichts erarbeiten bei Gott. Das ist selbst in anderen Religionen hat man es oft so 5-mal am Tag zu einer Richtung drehen und bestimmte Sachen aufsagen. Davon sind wir befreit, wir sind geliebt. Aber natürlich hat man das Bedürfnis, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Das ist ja für uns auch ein Bedürfnis. Ich möchte ja mehr erfahren über Gott, ich möchte sein Wort lesen. Also haben wir uns zum Beispiel, bei uns war das dann so üblich, wir hatten im ganzen Haus teilweise Lobpreismusik laufen. Fred hatte dann irgendeine Anlage gekauft, vom Computer konnte man das steuern, dass in allen Zimmern Lobpreismusik da war. Also war man immer gedanklich schon, hat man ein bisschen mitgesungen, hat Gott angebetet und diese Lieder dann teilweise auch während des Tages dann mitgesungen und auch Gott angebetet. Genau, dann könnte man sich zum Beispiel, einige haben das ja schon gehört von Dr. Arne Elsen, der hatte sich so einen 10-Minuten-Wecker oder eine 10-Minuten-Uhr zugelegt, einige haben sie, glaube ich, auch gekauft. Die klingelt alle 10 Minuten und dann soll man sich im Prinzip daran erinnern, Gott Danke zu sagen. Für die Kinder beispielsweise, für das Haus, für gutes Essen oder was man halt Gott sagen möchte. Und das hat bei ihm ganz gut geklappt. Er hat dann echt Wunder erlebt, dass, weil er sich der Gegenwart Gottes im Alltag bewusster war. Sowas könnte man machen. Dann kann man natürlich, solange die Kinder noch im Kinderwagen sind, spazieren gehen und in der Zeit Gott anbeten, sich mal hinsetzen, Bibel lesen. Bei Autofahrten, bei längeren, haben wir es oft so gemacht, dass wir Predigten vorgespielt haben. Und das Gute war, die Kinder sind eingeschlafen während der Predigten. War dann natürlich jetzt, wenn sie älter sind.
Ich war, also meistens damals haben wir die Predigten vor allem auf Englisch gehört, weil viele Predigten aus Amerika kamen, die meine Eltern inspiriert haben. Und ich glaube, ich war dann so konditioniert, wenn ich englische Predigten höre, bin ich eingeschlafen. Mit 16 bin ich nach Amerika gegangen und die ersten Gottesdienste habe ich dann ganz schnell gemerkt, wie ich plötzlich müde wurde.
Genau, das sind eben so die Nebenwirkungen. Aber das ist eine Möglichkeit, die Autofahrten effektiv zu nutzen. Auch wenn Kinder vielleicht im Kindergarten sind, wenn man sie abholt oder wenn man unterwegs ist zum Einkaufen, wenn man da Leerlauf hat, dass man die Zeit wirklich nutzt. Man muss nicht immer zu Hause sitzen mit der Gitarre und Gott anbeten, das ist gut und auch mal wichtig. Aber diese Zeiten im Alltag, Gott mit in den Alltag nehmen, sollte auch ganz normal sein. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, viele von uns haben ja auch einen Ehepartner und dass man ihm auch mal die Kinder für eine Viertelstunde oder 20 Minuten gibt und sagt, ich möchte jetzt gerne mal beten, Bibel lesen, kannst du mal kurz. Und das funktioniert ja normalerweise auch ganz gut. Dann ist es manchmal ja auch so, die Kinder sind unter oder spielen für sich alleine und man sitzt vielleicht auf dem Sofa geschafft und denkt, oh oh, wie es hier aussieht. Und dann fängt man natürlich an zu putzen, anstatt vielleicht erstmal sich 10 Minuten oder eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, um das Wort zu lesen. Und dann denkt man, das mache ich danach, ich putze jetzt erstmal. Und dann ist man fertig mit Putzen, ist müde oder dann ist das Nächste. Dann denkt man, okay, genau, denkt man, oder heute Abend, mache ich heute Abend, am Abend ist wieder so viel, legt man sich ins Bett, nimmt sich die Bibel und schläft ein. Ist ja natürlich auch nicht schlimm, aber ich denke, es ist gut, wenn man sich die Prioritäten setzt und vielleicht am Nachmittag schon oder eine bestimmte Tradition hat oder wenn man weiß, die Kinder sind im Kindergarten, dann werde ich zuerst mal mir das Wort vornehmen und Bibel lesen oder beten. Das sind dann Prioritäten, die man sich setzen sollte. Viele kennen ja die Mutter von John Wesley, Susanna Wesley. Sie hatte 19 Kinder. Nicht alle.
Schon leider, ein paar Jahre her.
Ja, er hat leider nicht alle überlebt. Ja, das war also.
Es war eine andere Zeit.
Genau. Und sie, man liest von ihr, dass sie sich wirklich jeden Tag Zeit genommen hat zum Gebet. Und ich habe dann gelesen, sie hätte sich eine Schürze über ihr Gesicht gelegt. Und die Kinder wussten, okay, die Mama betet, wir stören sie nicht. War natürlich dann wahrscheinlich sehr gut erzogen oder untereinander hat man noch auf sich aufgepasst. Aber man kann nicht sagen, man ist zu doll überlastet und findet keine Zeit für Gott. Ich habe mich manchmal gefragt, was es alles gibt. Geschirrspüler, wir haben Waschmaschine, Trockner, jetzt gibt es Staubsauger, Roboter. Und trotzdem ist man irgendwie immer im Stress und sagt, Gott, ich habe nur leider keine Zeit, die Wohnung. Und das kann irgendwie nicht sein. Ich denke, das muss man sich bewusst vornehmen und sagen, Gott, ich möchte mehr von dir. Denn ich brauche deine Kraft, sonst schaffe ich es nicht, meine Kinder zu erziehen, ich schaffe es nicht, eine gute Ehe zu führen, ich brauche dich. Und du hast verheißen, dass ich nicht müde werde und dass ich gehen kann und laufen kann. Ja, natürlich gibt es auch die andere Seite, dass eventuell manche, also es gibt, ich kenne eigentlich persönlich niemanden, aber dass die Mütter sich vielleicht 2 Stunden einschließen und die Kinder donnern an die Tür, Mama, Mama, und sie, nein, geh jetzt weg, ich muss beten, aber das ist ja eigentlich klar, dass man nicht.
Ja. Ich habe da eine Geschichte gehört von einer Pastorin. Sie war Pastorin und sie dachte, okay, jetzt muss ich mal wieder richtig Zeit mit Gott verbringen. Und wollte 3 Tage fasten, hat nichts gegessen und hat sich eingeschlossen. Und jetzt ist der 3. Tag und einfach körperlich ist sie müde und ist herausgefordert, weil wenn man 3 Tage nur Wasser getrunken hat, dann schreit das Fleisch. Und dann klopfen die kleinen Kinder an der Tür und sagen, Mama, Mama, wann gibt's Mittagessen? Und sie kommt raus und sagt, ja, merkst du denn nicht, dass ich gerade am Beten bin und am Fasten bin? Und plötzlich hat der Heilige Geist zu ihr gesprochen und hat gesagt, hey, Moment, was machst du hier? Also was machst du hier? Das kann ja nicht, wenn das die Frucht ist, die deine Kinder sehen, dass du mit Zeit mit Gott verbringst und das führt dazu, dass du sauer bist, dann wird sie das sicher nicht zu Gott führen. Und da brauchst du, glaube ich, auch einfach Weisheit, was man
genau, macht. Was man dran ist und was wichtig ist. Ja. Genau, dann können wir natürlich für unsere Kinder beten, das machen wir sicher alle schon als Mütter, für Weisheit. Das steht ganz klar da in Jakobus 1,5, wem Weisheit mangelt, der bitte um Weisheit. Gott möchte uns Weisheit geben. Bei uns war so eine Geschichte, unser John, der wollte oft nicht Mittagsschlaf machen und bis zu einem bestimmten Alter ist es, glaube ich, ganz gut, dass die Kinder wenigstens im Bett liegen und ruhen. Und das war schon immer ein Kampf. Und ich habe dann wirklich gebetet, Jesus, was können wir denn machen? Es wäre gut, wenn der ein bisschen liegt. Und dann hatte ich wirklich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, mach ihn eine Hörspielkassette an. Und dann habe ich geguckt, Freddy der Esel kennen manche ja noch. Das ist richtig schön, eine richtig gute christliche Kassette. Und von dem Tag an ist er gerne mittags ins Bett gegangen, hat sich hingelegt, die Kassette gehört und ist dann auch eingeschlafen. Also Jesus hat auch ganz praktische Tipps, was wir denn da auch machen können, wenn es uns einfach zu viel wird und wir auch nicht weiter wissen. Also die Beziehung zu ihm ist ganz wichtig. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir niemals Furcht zulassen dürfen, für die Zukunft, was unsere Kinder angeht. Sowieso allgemein, Furcht ist sowieso das Gegenteil von Glauben. Das heißt, wir trauen dem Teufel und den negativen Umständen mehr zu als Jesus. Und wie wir wissen, mehr als 365 Mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Das hat einen Grund, das ist das Gegenteil von Glauben. Wir wollen nicht, dass das eintritt, was wir befürchten, aber es passiert dann leider oft. Deshalb können wir uns entscheiden, Gott mehr zu glauben. Wir werden unseren Blick nicht weg von Jesus nehmen. Wir brauchen keine Angst haben, was die Zukunft für unsere Kinder angeht. Wir erwarten das auch nicht. Also viele haben dann auch Angst vor der Teenagerzeit. Oh, das wird ganz... Nein, Jesus kümmert sich um die Kinder. Ich habe Weisheit. Ich vertraue dir, Jesus. Wenn so Gedanken kommen, auch wenn man sieht bei Freunden manchmal, dass was schief geht, nein. Meine Kinder werden Jesus lieben. Man kann dann ganz schnell auch gedanklich umswitchen und diesen Gedanken der Furcht nicht Raum geben. Eigentlich ist es auch wirklich Sünde, denn Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und wenn wir uns fürchten, dann ist es Sünde, weil Gott ja gesagt hat, wir dürfen uns nicht fürchten. Genau wie wir uns auch nicht sorgen dürfen. Genau. Natürlich sind wir auch dankbar für unsere Kinder, das haben wir ja gesagt, und versuchen, jede Phase zu genießen. Jetzt denkt man manchmal, wenn die Kinder klein sind, ach ja, so viel, die ganze Wohnung sieht aus, ich komme gar nicht zur Ruhe. Und ich hatte mal Besuch von einer Freundin, als meine Kinder noch klein waren, und die sagte, ach ja, ihre Kinder waren schon größer. Wie schön war die Zeit, die ist so schnell vergangen. Schade, dass ich sie nicht so richtig genießen konnte. Und da dachte ich, oh, das will ich nie. Ich will nie so da sitzen, wenn meine Kinder groß sind und sagen, ach ja, wie schön war die Zeit. Ich will jetzt diese Zeit genießen. Wenn die Kinder klein sind, das ist sehr schön. Wenn die Kinder größer werden und man kann mit ihnen schon reden, wenn man mehr eine freundschaftliche Basis zu ihnen noch aufrichten kann, das ist auch eine sehr schöne Zeit. Und wenn man diese Phase des Kuschelns der Kinder so sehr liebt, dann macht man das wie ich und arbeitet im Kindergarten. Dann ist die Kinder klein, man hat sich immer gestritten, wer auf meinem Schoß sitzen darf. Jetzt ist das vorbei, aber jetzt geht es im Kindergarten meine Mone. Und dann das ist auch sehr schön. Genau. Noch ein wichtiger, ganz wichtiger Punkt ist, wir wertschätzen unsere Kinder. Diese Kinder sind ein Geschöpf Gottes. Gott hat sie wunderbar gemacht und Gott hat einen Plan mit ihnen. Sie sollen Gemeinschaft mit ihnen haben und sie werden wahrscheinlich auch vielen Menschen von ihm erzählen und sie in das Reich Gottes holen. Das heißt, was man manchmal beobachtet bei Eltern ist, dass sie die Kinder so ein bisschen nicht richtig respektieren, so, geh jetzt mal weg, komm, schwing die Hufe, mach mal jetzt hin, raus und geh jetzt mal in dein Zimmer, ich brauche jetzt wirklich Ruhe, du nervst. Das geht natürlich gar nicht. Ich meine, es ist ein Gegenüber, es ist Gottes Geschöpf. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, unsere Worte. Das ist für mich, für uns ein richtig, richtig wichtiger Punkt. Wenn wir sagen, natürlich zu unseren Kindern, was Gott über sie sagt. Und haben hier auch ein kleines Beispiel zu dem Thema. Wir sind noch nicht fertig.
Wir machen in der Kinderstunde immer mal Objektlektionen. Das heißt irgendwas, wo man was verbildlichen kann. Martin, willst du vielleicht mal vorkommen? Willst du mir helfen? Traust du dich? Oder soll ich jemand anders fragen? Jemand anders fragen?
Bin
Lukas. Lukas, möchtest du mir helfen? Komm mal kurz her. Wann nimmst du das? Du kannst das einfach alles hier rausdrücken, okay? Also das ist eigentlich wie die Worte, die wir sagen. Die kommen hier einfach raus aus unserem Mund. Der Lukas drückt hier richtig dolle. Alles, was hier drinne ist, gibt sich ganz viel Mühe. Ja, ich glaube, es ist schon ganz viel draußen. Die Tube war nicht mehr ganz voll. Ist noch mehr? Okay. Wow, so viele Worte kommen da raus. Bestimmt ganz viele gute Worte, vielleicht aber auch ein paar Worte, die man nicht sagen wollte. Okay, Lukas, bleib nochmal kurz hier. So, jetzt sind die Worte alle draußen. Hier kommen noch ein paar mehr. So, Lukas, jetzt habe ich noch eine Aufgabe für dich. Da sind ein paar Worte dabei, die wir nicht sagen wollten. Kannst du das wieder hier zurück in die Tube? Ich möchte die Zahnpasta wieder hier in der Tube haben. Kannst du nicht? Will jemand mal probieren? Willst du mal probieren? Mary, probiert mal hier. Kannst du mal versuchen, die Zahnpasta hier reinzudrücken? Nee, die muss hier rein. Geht das nicht? Nee, das geht nicht mehr zurück. Die war schon raus. Und da können wir höchstens noch mehr rausmachen, aber der, nee, stimmt, geht nichts zurück. Nee. Und so ist es auch mit unseren Worten. Was wir gesagt haben, können wir nicht einfach wieder zurückziehen.
Genau, deshalb steht ja auch in Sprüche 18, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Oder in Jakobus, ebenso ist es mit der Zunge. Sie ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. Denkt daran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzt. Es gibt so manchmal so Sachen, die man unüberlegt sagt, wie zu den, manchmal zu den Kindern, du hast zwei linke Hände. Oder du bist so vergesslich. Und manchmal dann in manchen Schichten, du bist so dumm und ein Tollpatsch. Und das wirst du wohl nie lernen. Ach, du bist wie dein Vater. Das sind nicht Sachen, die hier drinstehen über unsere Kinder. Und deshalb sollte man sehr aufpassen oder Gott bitten, dass er uns erinnert, wenn wir falsche Sachen sagen über die Kinder. Ich kenne eine richtig schlaue Frau. Und sie hat mal gelernt für eine Prüfung, ihr Arbeitszimmer war voller Bücher. Und die Prüfung gut überstanden, die war richtig gut. Und immer wenn ich sie treffe, ist es wirklich fast immer so, sucht sie gerade ihren Schlüssel oder ihr Portemonnaie. Es ist wirklich immer so. Und sie hat dann auch mal erzählt, sie ist auch Christ, dass ihre Mutter ihre Kindheit immer gesagt hat, du bist so vergesslich, du hast zwei linke Hände. Und das hat sich wirklich bis in ihr Erwachsenenalter, hat sie das geprägt. Man kann natürlich damit was machen. Wenn wir so geprägt wurden, können wir natürlich das mit Gott klären und sagen, nein, ab jetzt ist es anders. Aber es ist nicht gut, dass wir unseren Kindern das so mitgeben, diese negativen Worte, weil es auch einfach nicht der Bibel entspricht. Manchmal hilft es sogar, wenn man das Gegenteil sagt. Wir hatten, einer unserer Kinder hat immer mal Sachen, die sind immer runtergefallen und er ist hingefallen. Und dann haben wir auch manchmal gesagt, du bist ein Einstein, du kannst das. Also es war so manchmal bewusst, genau wie Jesus das zu Petrus gesagt hat, du bist ein Fels. Er wusste, er ist impulsiv, wankelmütig, aber er hat ihn gesehen als Fels. Er hat ihn im Glauben gesehen. Und natürlich passiert es auch, dass uns vielleicht doch mal ein falsches Wort aus dem Mund kommt. Und dann brauchen wir natürlich nicht in tiefe Depressionen fallen, sondern entschuldigen wir uns bei den Kindern. Und bei Kindern ist das eigentlich keine Sache. Okay, ja. Und natürlich bitten wir auch Gott um Entschuldigung dann in dem Fall und tun Buße und kehren um.
Und also das ist ja jetzt einmal mit den Worten, die Eltern über Kinder sagen. Wie ist das mit Sachen, die die Kinder über sich selber sagen?
Genau, das ist uns auch ganz wichtig. Bei uns war es ein Stück verboten zu sagen, ich bin dazu zu dumm, ich kann das nicht. Das durften unsere Kinder nicht so sagen. Und wir haben ihnen das natürlich auch erklärt. Jesus wohnt in dir, Jesus ist die Weisheit. Daniel, von dem in der Bibel geschrieben wird, von dem wird gesagt, er war weiser als alle anderen. Du hast die Weisheit in dir, Gott hilft dir bei deinen Problemen in der Schule oder was auch immer. Es gibt auch ein Lied, ich will nicht mehr sagen, ich kann das nicht, von Daniel Karlauch, das haben wir natürlich auch gesungen.
Das kann mir auswendig.
Genau, das ist wichtig. Und wir haben uns gerade über das Gehirn unterhalten mit den Ärzten. Und wir wissen ja alle, nicht mehr 10% des Gehirns wird genutzt von den schlauen Leuten. Ich frage mich wirklich immer noch, warum gibt Gott uns so ein Gehirn und wir nutzen das so wenig? Und ich denke persönlich, Gott hat da noch mehr. Gott gibt uns Kreativität, wie wir mit unseren Kindern umgehen können, dass sie besser in der Schule noch sind, bessere Sachen vielleicht verstehen im Leben, besser klarkommen. Dass wir brauchen da noch mehr Antworten. Gott, es ist so ungenutzt. Ich denke, Gott hat da Ideen noch, die wir sagen. Und wenn natürlich Kinder immer da sitzen und sagen, ich kann das nicht, und man kommt an den, ach du Arme, ach, dann entwickeln wir so ein Muster, wenn die erwachsen sind, und dann sitzt man da, ach, ich kann das nicht, ich bin zu schlecht, dass die Kinder oder die Erwachsenen wollen dann manipulieren und nur hören, ach klar, bist schon ein Guter, dass sie dann nur was Positives hören wollen. Also es ist ganz wichtig, dass wir das nicht zulassen, diese...
Fällt mir gerade noch eine lustige Geschichte ein. Also ich war dann schon in der Schule und es war so wahrscheinlich gleich so 9 Jahre alt oder so. Und wir Mädels, wir haben alle gemalt und dann war immer so, dass er sagt, oh, das ist voll hässlich. Und dann wollte man von der besten Freundin hören, das stimmt doch gar nicht, das ist doch voll schön. Und dann habe ich ein Bild gemalt und ich bin zu Papa gegangen und habe gesagt, oh, guck mal, Papa, das ist voll hässlich, das gefällt mir gar nicht. Und er hat gesagt, naja, stimmt, hier bei dem Haus, da ist die Linie schon nicht ganz gerade geworden. Und also das ist schon, da hättest du noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Und ich war so, was? Aber es war so gut, weil wir dadurch auch gelernt haben, zu kommunizieren und also eben nicht zu manipulieren. Also man kann Sachen einfach klar ansprechen, man muss nicht so hintenrum irgendwie irgendwelche Worte aus jemandem rausziehen.
Ja. Genau, und das Wort Gottes ist uns wichtig oder ist für uns, hat eine höhere Priorität als die Worte beispielsweise einer Erzieherin oder einer Lehrerin. Ich meine, wir wissen, Edison konnte mit 4 erst sprechen und seine Lehrerin hat gesagt, irgendwie ist er im Gehirn gestört. Und er hat dann ganz viel entwickelt, er ist der größte Erfinder aller Zeiten eigentlich fast. Einstein hatte schon Probleme. Es ist natürlich wichtig zu hören, was die Erzieherin und die Lehrerin sagt, aber dann gehen wir zu Gott. Ist das jetzt wichtig? Muss das Kind das jetzt wirklich schon können? In der Pädagogik spricht man manchmal von diesen Zeitfenstern. Kinder lernen bestimmte Zeitfenstern. Also entweder ich lasse es einfach stehen oder ich frage Gott, was kann ich machen? Einer unserer Söhne hatte Probleme mit Rechtschreibung. Da habe ich auch gebetet, was kann ich machen? Ich erinnere mich noch an das Wort aufpassen. Das P vorne, das war der Polizist. Da habe ich versucht, einen Polizist zu malen. Die beiden S waren irgendwelche Straftäter und sind dem Polizisten hinterhergelaufen. Also ich habe dann versucht, dass der versteht, warum da ein Doppel-S ist. Und das war wirklich schwierig. Aber da denke ich, kann man auch wirklich in Verbindung mit Gott Lösungen suchen und nicht das Wort der Erzieherin und der Lehrerin, der dem höhere Priorität geben. Ja, das finde ich ganz wichtig.
Ja, du sagst auch immer, wenn wir uns über Erziehung unterhalten oder auch wenn du dich mit anderen Leuten unterhältst, so dass die Beziehung zu dem Kind eigentlich so mit das Wichtigste ist und die Voraussetzung. Kannst du das ein bisschen vertiefen?
Genau, die Beziehung mit dem Kind ist das Wichtigste, wie Marie schon gesagt hat. Das heißt, ich brauche Zeiten am Tag, wo das Kind ungeteilte Aufmerksamkeit bekommt. Bei vielen Geschwistern kann man natürlich auch mit ihnen zusammenspielen und ab und zu vielleicht mal ein Kind extra nehmen, dass es ungeteilte Aufmerksamkeit bekommt. Man spricht auch von der Qualitätszeit, also nicht nur, dass das Kind nebenbei mitläuft, ist auch nicht so schlimm, aber diese Punkte der ungeteilten Aufmerksamkeit sind auch sehr wichtig. Das heißt, das Kind wird für voll genommen. Bei uns war das so, als die Kinder von der Schule kamen, hatten sie meistens viel zu erzählen. Ich war ja zu Hause und man konnte gut zuhören. Man hat gefragt, wie geht's mit dem Klassenkamerad, der war ja letztens so komisch. Oder wie war die Lehrerin und so versucht ein bisschen was rauszukriegen. Als ich dann angefangen habe, ein paar Stunden zu arbeiten manchmal und kam erst abends nach Hause und habe gefragt, wie war es denn in der Schule? Gut. Also dann war gar nicht so die Zeit da, dann hätte man ein anderes Ritual finden müssen, vielleicht das gemeinsame Abendbrot, wo man dann halt noch mehr spricht. Aber man braucht so Zeit, wo die Kinder auch wirklich von ihrem Alltag erzählen können. Das ist wichtig und so kriege ich auch mit, wenn da irgendwas schief ist. Man hört manchmal von Mobbing oder was, das Kind muss ja auch Zeit haben zu erzählen, dass wir zeitig genug eingreifen können. Das heißt, ich habe Interesse an dem Kind, ich zeige Empathie, ich fühle also mit. Ich bete natürlich, wenn es Probleme gibt mit dem Kind und ich setze mich auch für das Kind ein.
Ja. Also noch eine Geschichte aus meiner Schulzeit. Also ich bin in die erste Klasse gekommen und meine Eltern wollten mich mit einem Schulranzen überraschen. Und zu der Zeit war ich großer Barbie-Fan und dann war Barbie ganz groß aus meinem Schulranzen. Erstmal fand ich den super cool, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und dann aber schon nach den ersten paar Wochen, ne, in der Klasse haben die angefangen, sich lustig zu machen, weil Barbie ist ja für kleine Kinder und wir sind ja schon viel zu cool für Barbie. Und das war für mich, damals war das für mich schlimm, so dass die Kinder alle sich lustig gemacht haben. Und dann haben wir auch drüber geredet und dann haben wir, glaube ich, sogar auch gebetet oder so. Und dann habe ich einen Schulranzen von jemand anderem bekommen, der wusste das gar nicht, aber die haben mir den einfach geschenkt. Also Freunde von uns, die brauchten ihn nicht mehr und dann konnte ich einen anderen Schulranzen nehmen. Aber das war halt auch einfach, weil nach der Schule war Mama zu Hause, wir konnten reden, es gab diese Zeit, wo jetzt auch nicht, okay, du hast jetzt 5 Minuten, erzähl mir schnell, was ist passiert, jetzt musst du schnell ins Bett gehen, das nächste ist wieder, sondern wir saßen einfach da und konnten reden und da sind solche Sachen dann halt auch angesprochen worden.
Mhm. Ja. Und ich bin natürlich dann auch mal in die Schule gegangen und habe mit dem Mädchen geredet, was so gemein war. Das muss ich ja nochmal sagen.
Das hat danach geweint.
Denkt man nicht, oder? Also wichtig sind gemeinsame Unternehmungen. Viele sagen, oder manchmal hört man, wir haben kein Geld, oder wir wollen nicht so viel Geld dafür ausgeben. Man kann Picknick machen im Wald, man kann Fahrradtouren gemeinsam mit dem Kind machen, spazieren gehen, Spiele machen.
Verstecken im Dunkeln. Verstecken im Dunkeln ist ungefähr das coolste Spiel. Also das ist, wenn ich das Spiel unserer Kindheit wählen möchte, ist es Verstecken im Dunkeln. Wir haben einmal wirklich über Stunden Papa gesucht, denn er ist immer von einem Versteck zum anderen gekrochen. Und wir haben dann in dem einen Versteck gesucht und da war er nicht. Und dann ist er da hingegangen, weil er wusste, da werden wir nicht wieder suchen. Oder hat sich sogar einmal extra umgezogen, weil er sich vor eine weiße Wand gestellt hat und hat sich ein weißes Shirt angezogen, damit wir ihn nicht sehen. Und das sind Sachen, die kosten ja gar nichts eigentlich. Aber es ist einfach Kreativität vielleicht.
Ja. Genau. Genau, Kreativität fördern ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei den Kindern. Wir haben Kreativnachmittag angeboten. Was man auch sehen kann, ist, wenn Kinder selber was schaffen, wie gut sie sich dahinter fühlen. Also das ist doch richtig gut für die Persönlichkeit. Man hat was geschafft, auch die Erwachsenen fühlen sich gut. Wenn man einen Korb geflochten hat, das ist was Schönes. Man hat was geschaffen. Also und genau, der Mathe kann schon richtig gut Körbe flechten und auch ganz stolz. Das ist auch wichtig, dass man da gemeinsam vielleicht was macht. Die Kunstwerke der Kinder natürlich würdigt, wenn möglich aufhängt, sind zu viele, vielleicht sammeln. Wir hatten eine schöne Idee gesehen, da hat die Mutter die ganzen Kunstwerke abfotografiert und hat dann ein Fotobuch gemacht davon. Also man kann ja oft, ich habe immer noch alle Kunstwerke von meinen Kindern auf dem Boden, aber das ist vielleicht auch eine Idee, die abzufotografieren und als Fotobuch dann zu machen, dann kann man sie besser lagern. Also das ist wichtig, dass man das honoriert. Für uns war es auch sehr wichtig, die Geburtstage der Kinder zu feiern, richtig groß. Es war natürlich bei uns einfach, wir haben alle Mai Geburtstag, wir konnten alles hängen lassen, immer den ganzen Mai. Und dann waren die Kinder im Mittelpunkt. Wir haben uns da viel ausgedacht mit Schatzsuchen und Räubern und alle möglichen Sachen. Das war dann immer sehr aufregend. Das finde ich ist wichtig, das Kind steht im Mittelpunkt. Jede Familie hat seine Rituale und seine Traditionen, wie Feste gefeiert werden. Es gibt dem Kind Sicherheit, das ist ganz wichtig, dass man daran festhält. Beim Zu-Bett-Gehen, das Ritual des Lesens, des Betens, des Singens. Jede Familie macht das anders. Es gibt dem Kind Sicherheit.
Früher, wenn Mama uns zu Bett gebracht hat, haben wir immer so ein Lied gesungen. Es hieß, danke, dass du mich so liebst. Jesus, Jesus, danke, dass du mich so liebst. Also mit jedem einzelnen Kind, also 4-mal am Abend wurde das gesungen. Und das Lustige ist, Marc, mein Bruder, also er, seine Frau ist jetzt schwanger und er singt jetzt schon dem Baby im Bauch dieses Lied.
Genau. Ja. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn diese Beziehung aufgebaut ist, oder dann ist es auch einfach, wenn die Kinder ins Teenageralter kommen. Du hast das den Grundstock gelegt und deshalb, ihr habt eine gute Beziehung und die Beziehung wird dann auch so bleiben, wenn die Kinder im Teenageralter sind. Du musst dann nicht erst um eine Beziehung ringen. So. Genau, wichtig, besonders auch fürs Teenageralter, aber auch schon vorher, sind das A und O sind gute Freunde. Und für gute christliche Freunde sollte man bereit sein, als Eltern alles zu tun. Wir haben die Kinder dann nach Coburg gefahren oder irgendwo anders hin zu Freizeiten. Das war für sie sehr wichtig. Das ist wichtig, dass die Kinder auch christliche Vorbilder haben. Dass sie auch, bei uns war es so, der Josh B. aus Coburg war für unsere Kinder das große Vorbild. Wir haben auf ihn geschaut und das war gut und wichtig. Weil es gibt auch Freunde, von denen lernen sie negative Sachen. Und wenn vielleicht jetzt Freunde da sind aus der Klasse, dann lass die mit zu dir nach Hause kommen. Dann weißt du, wie das so läuft, die lernen dich kennen, du kannst vielleicht denen auch noch ein bisschen was erzählen. Das ist gut. Wenn dann vielleicht deine Kinder woanders übernachten wollen, ist es ganz wichtig, dass du ein inneres Zeugnis hast, dass du weißt, ist das jetzt richtig? Wir waren da sehr vorsichtig. Gerade wenn die Kinder dann größer sind, was teilweise auf den Partys abgeht bei den Teenagern, das ist wirklich erschreckend. Und wir wohnen ja noch, gerade auch bei uns, auf dem Dorf. Es ist eigentlich, aber was da so erzählt wurde, das ist erschreckend. Also du musst wirklich von Gott wissen, soll ich meine Kinder dahin schicken? Und wenn du weißt, das ist falsch, dann muss man leider Nein sagen. Das ist nicht immer schön, aber es ist halt wichtig. Genau.
Du hast vorhin schon gesagt, dass euer Ziel eigentlich von Anfang an ist, war, dass wir als eure Kinder eine Beziehung zu Gott haben. Aber wie macht man das jetzt letztendlich?
Genau, man könnte versuchen, die Kinder mit reinzunehmen in sein geistliches Leben. Sprich, wenn du Bibel liest, dein Kind sieht dich, du bist natürlich erstmal Vorbild in allem. Du kannst dem Kind eine Kinderbibel mit hinlegen oder liest mit dem Kind die Kinderbibel. Die Kinder sehen, wie du mit Herausforderungen umgehst. Teilweise sehen sie, wenn plötzlich ein Auto gebraucht wird. Man betet mit der ganzen Familie zusammen.
Also auch eine Geschichte. Also Autos ist irgendwie so das Wunderthema bei uns in der Familie gefühlt. Und ich erinnere mich noch, das ist jetzt auch schon echt viele Jahre her, da hatten wir ein sehr schönes Auto eigentlich. Und wir waren gerade verreist und auf der Rückreise ging das Auto kaputt. Und es war ein Getriebeschaden und es war klar, okay, das ist jetzt nicht mehr sinnvoll, reparieren zu lassen. Es war so im Oktober, November rum, aber es waren auch keine Finanzen da, um ein neues Auto zu kaufen. Und dann hat uns einfach eine Familie hatten ein extra Auto, über die Zeit haben wir das borgen dürfen, bis wir was Neues hatten. Und dann haben meine Eltern einfach Gott gefragt, was sie machen sollen und so weiter. Und dann haben wir Familienkonferenz gehabt und dann haben sie gesagt, hey Leute, dieses Jahr werden wir Weihnachten so machen, dass wir euch keine Geschenke schenken. Und erstmal alle so, was? Und dann haben sie aber auch gesagt, aber das heißt nicht, dass ihr keine Geschenke haben werdet. Sondern wir werden Gott beten und vertrauen, dass Geschenke kommen. Und dann sind wir nicht rumgegangen in der Gemeinde und haben erzählt, dieses Jahr bekommen wir keine Geschenke von unseren Eltern oder so. Sondern war klar, hey, wir glauben einfach, dass Gott ein Wunder tun wird. Und dann haben meine Eltern einfach das Geld, die hunderte von Euro, die sie ausgegeben hätten für Geschenke, haben sie gespart für das Auto. Und zu dem Weihnachten wirklich Leute, von denen wir seit Jahren nichts mehr gehört haben, haben uns Geld geschickt. Die wussten auch gar nichts von unserer Autosituation. Und Leute aus der Gemeinde, Freunde von Freunden haben uns Geschenke gehabt. Also wir hatten nicht weniger Geschenke als die normalen Weihnachten, weil Gott versorgt. Und das haben wir gesehen. Und dann kurze Zeit später hatten wir nicht nur die Gelegenheit, ein Auto zu kaufen, sondern es waren die Finanzen dafür zwei Autos, was natürlich also in Familien sehr sinnvoll ist, ist man flexibler. Und ich glaube auch, ach genau, das Geld, was damals zu Weihnachten reinkam, haben wir uns als Familie entschieden, das reichte noch nicht für ein Auto. Also haben wir einem anderen Pastor das Geld gegeben, der ein Auto kaufen musste. Und wir haben gesagt, wir säen einen Samen. Und das ist, glaube ich, wir sehen heute noch die Ernte von diesem Samen, den wir damals als Familie gesät haben. Also wir haben so viele Autos über die Jahre geschenkt bekommen, gute Autos. Wir haben also wirklich Autos, die wir über 200.000 Kilometer selber noch fahren konnten, die uns einfach geschenkt wurden, weil jemand gesagt hat, hey, wir brauchen das nicht mehr, möchtet ihr es haben? Und das ist einfach das haben wir gesehen. Wir wussten, okay, Gott war da treu und Gott wird auch später treu sein. Und dann auch, als die Zeit kam, als ich mein Auto brauchte, wusste ich, hey, Gott war damals treu und das, was Gott für meine Eltern getan hat, das wird er auch für mich tun. Und hatte deshalb die Basis einfach, ja, das war schon in mir, das war schon eine Wahrheit, dessen ich mir bewusst war.
Genau.
Kannst du mir das auch gleich erzählen?
Ja.
Okay, eine andere Story. Das war so das erste Mal, als meine Eltern mich herausgefordert haben, geistlich selbstständig zu sein, so, oder wo ich das bewusst wahrgenommen habe. Ich kam so langsam in das Teenager-Alter, das kam ein bisschen früher, also sagen wir eher so 11 wahrscheinlich. Und ich hatte nur Kleiderschränke, wo ich Sachen reinlegen konnte, nichts zum Aufhängen. Und ich dachte, okay, ich habe jetzt so viele Kleider, so viele Klamotten, ich brauche ein neues Zimmer. Und dann bin ich zu Papa gegangen und gesagt, du Papa, ich brauche einen neuen Kleiderschrank, ein neues Zimmer. Und er hat gesagt, ja Marie, ich habe momentan nicht den Glauben dafür, für dein Zimmer zu glauben. Ich habe andere Sachen. Und im ersten Moment so, was? Ich kriege kein neues Zimmer. Also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und dann hat er aber gesagt, ja Marie, hey, halt, stopp. Du hast aber Glauben und du kannst Gott bitten, dass er dir gibt. Und du kannst beten. Und dann habe ich gebetet und habe einfach gehört, dass ich ein neues Zimmer habe, ein neues Zimmer bekomme, Möbel bekomme. Und dann irgendwie kam ich auf die Idee, zu der Zeit war eBay noch groß, bin ich auf eBay gegangen und dann gab es direkt in Coburg, also nur 50 Kilometer von hier, ein komplettes Zimmer mit sehr, sehr vielen Schränken und es war nur auf 10 Euro. Und damals, also eBay wird ja ersteigert und dann haben wir, weiß ich, 12 Euro oder sowas eingegeben. Und tatsächlich habe ich dieses ganze Zimmer mit Schreibtisch und, weiß ich, 6 Schränken und Bett und allen Bücherregalen für 12 Euro bekommen. Und es war jetzt nicht 100 Jahre alt, es war 3 Jahre alt oder es sah aus wie neu. Und das ist, also sowas mit 11 Jahren schon zu erleben, ist einfach so eine coole Basis. Und manchmal, wenn ich jetzt mit anderen christlichen Freunden rede, die, wo einfach vielleicht immer sehr, sehr viel Geld da war und sie sehr viel einfach bekommen haben von den Eltern, sie mussten nie selbstständig werden, sie mussten ihren eigenen Glauben nie aktivieren, sie mussten nie selber lernen, Gott zu vertrauen, weil, ja, man hat einfach nette Augen vor Papi gemacht und der hat dann schon gekauft. Und dann sagen sie manchmal, ja, ich bin schon ein bisschen neidisch auf dich, dass du so, dass du all diese Sachen schon erlebt hast. Und dachte, denke ich mir, ja, wow, was für ein Privileg eigentlich, dass ich damals schon sehen konnte, einfach, dass, ja, dass Gott treu ist und diese Basis gelegt wurde.
Ja. Genau. Unsere Kinder beobachten uns natürlich und sehen auch zum Beispiel, wie wir mit unbequemen Situationen umgehen, sprich mit Lügen. Also ich habe das nämlich beobachtet bei manchen christlichen Familien auch, die sind am Wochenende weg gewesen. Dann sagt das Kind zu mir, ich musste nicht in die Schule, die Mama hat mir aufgeschrieben, ich war krank. So, wenn das passiert, ist das erstmal vielleicht nicht so schlimm, aber das Kind sieht, die Mama lügt, also ist Lügen okay. Also das geht nicht. Also sie sehen uns und deshalb machen wir natürlich sowas nicht, weil die denken dann, das ist richtig. Genauso ist wichtig, dass Kinder lernen, mit schlechtem Gewissen umzugehen, sprich, dass sie das loswerden. Wenn sie Sachen gemacht haben, war es uns immer wichtig, dass sie das uns sagen. Und dann haben wir gesagt, sag uns, ob du das warst oder nicht. Du wirst dafür, es wird keine Konsequenz geben. Aber wir wollen wissen, ob du das warst. Du musst uns die Sünde bekennen, sozusagen. Also genauso bekennen wir ja Gott unsere Sünde. Das war für uns auch sehr wichtig. Wichtig war für unsere Familie auch, dass unsere Kinder immer mit in den Gottesdienst kommen. Wir hatten damals eben auch, bevor wir Kinder bekommen haben, uns dafür entschieden. Wir haben das gehört, wenn du die Kinder zu Hause lässt, was machen sie denn da? Fernsehen gucken hilft ihnen auch nicht. Ich sehe das auch bei Chris und Carlos. Der Emilio war noch keinen Monat alt und war schon mit im Gottesdienst. Das war cool. Natürlich brauchst du Weisheit bei Familien, die sich erst später für den Glauben entschieden haben und die Kinder Teenager sind. Die kann man nicht in den Gottesdienst prügeln. Da braucht man natürlich Weisheit. Deshalb ist die Beziehung zu Gott sehr wichtig. Ja, also der wichtigste Punkt, was das geistliche Leben angeht, ist, nimm die Kinder mit rein und sie sehen an dir, wie du mit Gott gehst. Du bist das Vorbild. Und dann findet man natürlich als Familie auch Rituale. Wir kennen eine Familie, die machen abends halt immer ihre Andacht. Es wird immer ein Kapitel aus den Sprüchen gelesen. Dann, die haben auch, glaube ich, 6 oder 7 Kinder. Dann betet jedes Kind kurz oder manche machen einen Familienhauskreis und es halt, jede Familie hat so die Tradition halt. Für Fred war es schwierig, so eine regelmäßige Andacht zu haben bei uns, weil er in so einem, in einer Familie aufgewachsen ist, wo es am Anfang etwas religiös schien. Immer die Andachten waren ihm sehr langweilig und religiös. Und das wollte er natürlich nicht für seine Kinder. Man muss dann wirklich was finden, was passt für die Familie, dass es spannend ist. Gemeinsam Bibel lesen vielleicht und jeder sagt, was kommt drauf an. Es gibt auch Hilfen, gute Bücher für Andachten.
Wir haben dann morgens, da waren wir schon relativ, also waren wir schon älter, waren wir schon alle auf dem Gymnasium. Und dann ist Mama trotzdem immer früh noch mit aufgestanden, wenn wir uns fertig gemacht haben und so weiter. Und dann war eigentlich immer so 10 Minuten, bevor wir los mussten, waren wir alle im Wohnzimmer und wir hatten so ein Andachtsbuch, wo einfach ein Bibelvers und eine kurze Andacht dazu war von verschiedenen Leuten. Und das haben wir dann einfach zusammen gelesen. Und das war gut, weil dann, ja, man hat eh so die 10 Minuten gehabt und es war einfach Teil der Morgenroutine dann. Hm. Ja. Gut. Ja, hast du vielleicht zum Abschluss noch ein paar Tipps für den Umgang mit sehr willensstarken Kindern?
Ja. Ja, ich habe ja in einem Kindergarten natürlich auch gesehen, dass es verschiedene Typen gibt und natürlich auch bei meinen Kindern. Es gibt also die leicht zu handhabenden Kinder, die schweren, die auch vielleicht schwer zu erwärmen Kinder, also die sehr schüchtern sind. Und natürlich steht in Sprüche 22, Vers 6, gewöhnt man einen Knaben an den Weg, den er gehen soll, so lässt er nicht davon ab, wenn er alt wird. Also es ist wichtig, Kinder zu erziehen. Bei manchen Kindern ist es wirklich ganz einfach, die guckst du nur an und schon machen die, was man sagt. Im Kindergarten ist es so, wenn ein Kind irgendwie vielleicht zu laut ist und man schimpft, dann weint es vielleicht schon. Ein anderes Kind setzt du ein bisschen weg und das Kind findet es überhaupt nicht schlimm, spielt an sich rum, singt und alles gut. Also die Kinder sind im Verschiedenen und man kann nicht verschiedene eine Konsequenz auf alle Kinder anwenden. Das geht nicht. Aber wir haben natürlich trotzdem die Aufgabe, unsere Kinder zu erziehen und brauchen unbedingt dafür Weisheit. Du musst mit Gott und natürlich deinem Partner zusammenarbeiten, um zu wissen, wie kriege ich dieses Kind jetzt so, dass es positiv reagiert, dass das macht, was es sagt, dass es mir nicht auf den Kopf rumtanzt. Ich sehe es wirklich und das finde ich traurig. Kinder sind noch nicht mal 2, sind bei uns im Kindergarten in der Garderobe. Die Mutter schreit, weil das Kind sich nicht anziehen will. Das Kind reißt aus. Und dann denke ich, das ist noch nicht mal 2. Also man ist dann teilweise so hilflos. Aber ich denke, mit Gott haben wir ein gutes Handwerkszeug, dass wir mit ihm zusammenarbeiten können. Uns war wichtig, dass wir unseren Kindern viel Freiräume gegeben haben. Beispielsweise Sachen, die uns nicht so wichtig waren, waren, dass wir immer um eine bestimmte Zeit am Abend gegessen haben und alle dann Punkt 6 beispielsweise da zu sein haben, war uns nicht wichtig. Anderen Familien ist das wichtig. Die durften, wenn sie gute Freunde hatten, auch spät nach Hause kommen.
Das war abgeklärt.
Ja, das war natürlich abgeklärt, ja. Oder bestimmte Sachen durften sie einfach, die waren uns nicht wichtig, das heißt...
Darf ich kurz? Ja. Also eine Sache zum Beispiel, das ist auch so eine coole Kindheitserinnerung, als wir noch kleiner waren, hatte Mama noch keinen Führerschein, dann sind wir donnerstags immer alle zusammen, als Papa von der Arbeit kam, einkaufen gegangen. Das heißt, im Aldi damals, Aldi war damals noch grau und hässlich, der war da noch nicht so schön, wie er jetzt ist. Und abends war dann auch kaum jemand mehr da. Und damals, da gab es auch noch keine Regale im Aldi, sondern da war fast alles auf Paletten aufgebaut einfach. Da lässt sich richtig gut Verstecken spielen. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht, da haben wir Verstecken gespielt. Und ich fand das so cool, wir haben nichts kaputt gemacht, wir waren nicht ewig laut oder so, sondern wir haben halt einfach, meine Eltern waren eine Stunde im Aldi und wir haben halt eine halbe Stunde davon Verstecken gespielt. Das ist einfach so cool, dass wir es durften, ne? Es hat auch niemanden gestört, es war niemand... Manchmal hat Papa dann so aus Spaß gesagt, ja Mensch, wem gehören denn die Kinder hier? Aber das ist auch cool so. Ich habe das auch schon erlebt, wo ich einfach Kindern, auch wenn ich in der Kinderstunde bin oder sowas, einfach dann sage, nein, du nimmst jetzt den Becher. Weil ich im Stress bin und denke, nein, du kriegst jetzt nicht diesen blöden rosanen Becher, nimm jetzt einfach den grünen Becher, es ist jetzt unrelevant. Aber das... steigert sich dann hoch und dann gibt es gleich ein großes Chaos, weil ein Kind jetzt den grünen Becher nehmen muss, wo ich denke, okay, es wäre einfacher gewesen, wenn ich dem Kind einfach den Rosa in den Becher gegeben hätte. Es hätte das Kind jetzt nicht zu einer unerzogenen Bestie gemacht oder irgendwas dergleichen. Ne? Es hätte einfach nur Frieden gebracht. Und da war auch für mich jetzt, auch wenn ich noch keine eigenen Kinder habe, also einfach, wo lohnt es sich jetzt? Wo ist es jetzt wichtig zu sagen, hey, das darfst du nicht? Wo ist auch eine Gefahr? Also ich meine, wo ich zum Beispiel nicht spielen würde, ist, ob die Kinder da in die Küche gehen dürfen, weil da Putzmittel sind oder so. Da ist eine Gefahr, da muss man konsequent sein. Aber ob das Kind jetzt einen rosanen Becher hat oder einen grünen Becher hat, das muss ich vielleicht auch nicht entscheiden. Kann das Kind vielleicht auch selber.
Genau. Man sollte sich also überlegen, wo man seine Kraft einsetzt. Fällt halt diesen Slogan, wähle deine Kämpfe. Schon gesagt, ja, wenn man sich das überlegt. Ich wollte noch sagen, wir erziehen die Kinder nicht nur, damit wir jetzt, wenn die Kinder bei uns sind, einigermaßen eine friedliche Zeit miteinander haben, sondern es geht darum, dass die Kinder, wenn die groß sind, stark im Leben sind, dass sie stehen können, dass sie dann ihre Kämpfe führen können und nicht egoistisch und selbstzentriert, dass wenn sie was nicht bekommen, dass sie dann durchdrehen oder was. Ich meine, teamfähig zu sein ist heutzutage so wichtig auch und um im Leben zu stehen, ist es wichtig, nicht selbstzentriert zu sein. Und oft ist es so, unsere Kinder, wenn die was wollen, sind sie trotzig und wollen ihren Weg gehen. Dem müssen wir halt schon Einhalt geben. Natürlich ist es auch wichtig, dass die Kinder beispielsweise nicht überfordert sind. Wenn bei uns die Kinder von draußen reinkommen im Kindergarten, fängt ein Kind immer jämmerlich an zu weinen. Und natürlich sollen die sich selber ausziehen, wenn möglich. Aber dieses Kind ist einfach viel zu müde. Die ist einfach müde. Also werde ich nicht die ganze Zeit die in der Garderobe sitzen lassen und schreien lassen, zieh dich aus, zieh dich aus. Das ist natürlich klar, man muss gucken, ist das Kind überfordert, was ist da vielleicht nicht in Ordnung. Oder beim Aufräumen kann man helfen, ein Spiel machen, komm, wer findet die meisten roten Spielsachen, wer ist schneller und irgendwelche Spielchen machen. Wenn die Kinder ein bisschen älter sind, kann man sie auch wählen lassen. Zum Beispiel, wann willst du den Müll raustragen, Dienstag oder Mittwoch? Und dann haben die im Prinzip die Entscheidung getroffen, Dienstag, aber sie sind die, die die Entscheidung getroffen haben. Denn das ist auch schön, wenn die dann älter sind. Wichtig, ein ganz wichtiger Punkt ist noch, dass wir, wenn wir Konsequenzen androhen, auch dazu stehen. Also das heißt, man muss überlegen, was man sagt. Wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, die Kinder streiten sich und man sagt, du fliegst hier gleich raus. Logisch, geht nicht. Aber es funktioniert natürlich, wenn wir in Breitenbach sind und die Kinder immer noch streiten und wir sagen, wenn ihr jetzt nicht aufhört mit Streiten, müsst ihr nach Hause laufen.
Das haben sie wirklich mal gemacht. Also wir haben also 4 Kinder, wir waren alle vom Alter sehr dicht aneinander und gerade der John, mein Bruder und ich, ich wusste genau, welche Knöpfe ich zu drücken hatte, um ihn zu provozieren. Und haben wir einmal gestritten und Papa hatte schon mehrmals gesagt, hey Leute, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann müsst ihr laufen. Ich sag's euch, ihr müsst laufen. Wir haben es nicht geglaubt. Und dann waren wir vielleicht 1,5 Kilometer oder 1 Kilometer von zu Hause weg, aber wir wohnen in Breitenbach, also ist jetzt nichts, es ist wirklich im Wald eigentlich. Und dann hat er angehalten und hat gesagt, gut, jetzt steigt ihr aus und ihr lauft nach Hause. Und dann mussten wir wirklich nach Hause laufen. Und also ja, von da an wussten wir, okay, wenn er sagt, ich halte an, ihr müsst nach Hause laufen, er meint das tatsächlich. Und ich sehe das auch, oder wir sehen das auch oft bei Eltern, die sagen, wenn du das nicht machst, dann darfst du nicht mit zur Oma das Wochenende. Aber man weiß schon, die haben keine Alternative. Natürlich geht das Kind mit zur Oma. Oder also, die Kinder durchschauen das. Kinder wissen, okay, der sagt es nur so, das bedeutet nichts. Es ist dann in dem Moment, wo man wirklich mal gespürt hat, oh, der steht zu seinem Wort. Das kommt wirklich, das trifft wirklich ein. Dass solche Androhungen auch eine Wirkung haben.
Das ist ganz wichtig, oder? Du schläfst im Kindergarten, komm jetzt, Mädchen, schläfst im Kindergarten. Natürlich schläft das Kind nicht im Kindergarten. Aber das durchschauen die ganz schnell. Ja. Also Freiräume sind, wie gesagt, auch wichtig und Konsequenz. Wir haben zum Beispiel den Benjamin, der hatte Schwierigkeiten, Hausaufgaben zu machen. Der hat dann seine Hausaufgaben in der Wanne gemacht, in der leeren Wanne. In der Badewanne. Wollte er. Okay. Manche würden sagen, du musst aber richtig sitzen am Schreibtisch, wenn du in der Wanne Hausaufgaben machen willst, bitte.
Da war kein Wasser drin. Er hat sich
genau.
Das wäre vielleicht schwerer gewesen.
Ja. Das Wichtigste zum Schluss ist dann noch, tu niemals irgendwas im Zorn. Zorn ist ganz wichtig, halt Selbstdisziplin. Die Frucht des Geistes ist auch Selbstdisziplin. Wenn du beispielsweise über Kinder dich ärgerst und fängst dann an zu schreien, sonst wie, das ist genauso verbale Gewalt wie andere Sachen. Oder wenn du sie in ihr Zimmer schickst, vielleicht für eine für eine zu lange Zeit, das ist genauso nicht richtig. Das tut den Kindern weh, sie fühlen sich alleine. Also tun niemals irgendwelche Konsequenzen im Zorn machen. Wir brauchen Gott, wir brauchen Weisheit für all das, was wir tun. Und wir haben natürlich auch untereinander, uns als Eltern, wir können uns auch Tipps geben. Das Wichtigste ist, niemals Sachen im Zorn zu tun, sondern zu schauen, was sagt das Wort. Ja.
Cool. Dankeschön. Vielleicht kannst du zum Abschluss einfach noch über, also beten für all die Eltern, die jetzt schon Weisheit brauchen und all die Singles, die irgendwann Weisheit brauchen werden. Und all die Älteren, die vielleicht als Großeltern Weisheit brauchen.
Das brauchen wir auch.
Weisheit,
genau.
Vater, ich danke dir, dass du uns Kinder gegeben hast als Gabe, dass du uns eine Freude damit machen wolltest. Wir danken dir so sehr dafür. Und wir finden Kinder so niedlich und so toll und wir sind so dankbar dafür, dass du dir das ausgedacht hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns befähigst, unsere Kinder zu erziehen und dass wir das mit Freude und Humor und Spaß machen können und Liebe und Konsequenz. Und ich bitte dich jetzt für all die Mütter, Großmütter und werdenden Müttern und Singles dafür, dass wir Weisheit und Väter, dass wir Weisheit haben, unsere Kinder und unsere Enkel zu erziehen und dass wir Weisheit haben, auch mit den Kindern der Gemeinde umzugehen. Vater, du, Jesus, du sagst, um Weisheit mangelt der Bitte um Weisheit und wir brauchen dich, wir brauchen deine Weisheit. Und wir danken dir, dass du in uns lebst, dass Weisheit in uns lebt und dass deine Liebe in uns lebt. Dass deine Liebe in uns lebt, dass wir die Kinder mit deiner Liebe sehen. Halleluja, danke. Dass du uns befähigst, gute Eltern, Großeltern zu sein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Cool.
Dankeschön. Vielleicht auch noch eine kurze letzte Geschichte zum Ende. Als dann meine Teenagerzeit war, hatte ich schon noch viele nicht so gute Freundschaften in der Schule. Und ich war dann schon so in der Versuchung. Ich bin ja an die falschen Leute teilweise auch geraten. Und dann gab es Freunde, die haben Drogen genommen. Dann gab es Freunde, die haben hat jeder mit jedem geschlafen und weiß ich was, ne? Dieses ganze Teenager-Themen. Und da war für mich schon auch eine Versuchung da. Aber ich hatte gesehen, dass meine Mama eine Frau ist, die Gott hört. Und dass meine Mama eine Frau ist, die enge Beziehungen mit Gott hat. Und ich hatte schon Geschichten von anderen Eltern gehört oder von anderen Familien gehört, wo die Kinder kurz davor waren, irgendwas wirklich Falsches zu tun und plötzlich der Heilige Geist die Eltern an den Ort geführt hat. Also zum Beispiel eine Story, da wollten ein Pärchen gerade aufs Schlafzimmer verschwinden und die Eltern wussten plötzlich, hey, ich muss zu dem Haus fahren. Und haben dann gefragt, hey, was macht ihr hier? Und ich wusste, ich wusste, meine Mama hört Gott. Und das war so, also wenn in dem Punkt vielleicht zu dem Zeitpunkt auch nicht so sehr mein Gewissen so stark war, dass er einfach aus innerer Überzeugung ich das nicht gemacht hätte, habe ich nicht gesündigt, habe ich diese Dinge nicht getan, weil ich wusste, meine Mama würde es erfahren. Der Heilige Geist würde zu meiner Mama sprechen und meine Mama würde den Heiligen Geist hören. Und
ja,
genau. Und auch weil immer diese Beziehung da war, für mich war so das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können, meine Mama zu enttäuschen, so auch an dem Punkt. Und das ist auch also einfach, ja, wenn Eltern eine Beziehung zu Gott haben, das sehen wir als Kinder und das bewahrt uns auch im späteren Alter. Über die Punkte hinaus, also meine Mama konnte da nicht die ganze Zeit an meiner Seite sein, also über ihre eigenen Fähigkeiten hinaus. Das finde ich einfach so cool, auch, ja. Der Heilige Geist ist nicht nur für Sonntag oder für Gebetszeiten, sondern auch für Kindererziehung, auch im Teenageralter und bewahrt uns da. Genau. Ja, vielen Dank. Wir haben eine ganze Menge gehört. Ja, genau. Ja, und dann könnt ihr gerne noch mal einen Kaffee holen oder noch was von den Snacks essen. Also fühlt euch frei.
Und denkt dran.
Genau, die Worte.